ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Hallöchen, ihr Lieben. Es ist wieder Zeit für eine neue Isso-Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind's auch wieder, ne? Euer Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
Ja, du bist auch meine liebste Moderatorin.
Ja, hallo.
Du strahlst immer so. Es ist ja irgendwie so ein.
Ich versuche ja dann, ich Bam. Hoffe, ihr hört das auch da durchs Mikro sozusagen. Wir versuchen ja auch, euch gute Laune zu machen hier mit dem Podcast.
Immer die Stimmung. Zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist. Aber.
Alle so. Heute geht's um ein Thema. Da muss ich sagen, habe ich richtig Bock drauf. Es passt auch einfach jetzt perfekt zum Sommer, muss man sagen. Es geht um Salate. Mhm. Und gerade im Sommer gibt es doch nichts Geileres, als sich so einen Salat fertig zu machen. Er ist frisch, nicht warm. Ich bin ja so ein Fan von, kennst du Wassermelonen-Feta-Minz-Salat? Na gut, ist wahrscheinlich gar
ich frage mich
Sonne.
Wirklich, was du dir so zusammenstellst am Salatbuffet. Da, wenn du also in so einem Salatresen stehst und dann dir die Mozzarella-Bällchen da reinschöpfst ja. und den Bacon und die frittierten Chicken Wings.
Und ist am Ende auch gar kein Salat mehr.
Und obendrauf noch so ein ganz leichtes Caesar-Dressing oder American oder sowas.
Oh Mann, egal.
Ja, so ein Salat kann, ist immer, das ist ja das Gemeine, der kommt immer so unschuldig daher und das kann aber eine ganz schöne Wucht sein, so,
ich
was
auch immer
die Energiemenge
das Gefühl,
betrifft.
Sobald es Salat heißt, ist es gesund, aber so ist es sicherlich nicht. Ne? Kartoffelsalat. Deswegen bin ich ja gespannt auf diese Folge, weil du wirst uns heute sehr viel über Salat erzählen können.
So ist es.
Sehr gut. Lass doch bei den Basics direkt mal starten, würde ich sagen. Zum Beispiel Blattgemüse. Was gibt es da zu beachten? Was ist am gesündesten? Was hast du da für Tipps?
Also ich würde sagen eher Blattsalat. Ne? Wir sind heute nicht beim Gemüse, sondern beim Salat. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass die dunkleren Sorten mehr gesunde Inhaltsstoffe enthalten als die helleren Sorten. Das ist beispielsweise so, dass man 5 Portionen Eisbergsalat verdrücken müsste, um auf die gleiche Menge an Folsäure zu kommen, wie beispielsweise bei diesem tiefdunklen Lollo Rosso, der ja wirklich so tiefrote Blätter auch teilweise hat. Außerdem hat dieser Lollo Rosso die 20-fache Menge an Vitamin A, als beispielsweise hier der Eisbergsalat, der ja hellgrün ist. Und der tiefrote Lollo Rosso, ich muss immer aufpassen, damit es so fränkisch, dass ich dann die Lollo Rosso enthält, sage und schreibe 690 mal mehr gesunde Polyphenole. Das sind also die gesunden sekundären Inhaltsstoffe als der Eisbergsalat. Also A ist die dunkle Farbe entscheidend und B die Blattstruktur, beziehungsweise sind die äußeren Blätter super. Also wenn man die äußeren Blätter mit isst, meistens schmeißt man die ja weg.
Ja,
aber
stimmt.
Die bekommen eben am meisten Sonne ab und deshalb stecken da die meisten gesunden Inhaltsstoffe drin.
Das, was
also
ich
die
mal
am besten nicht, genau, okay. am besten nicht wegschmeißen. Und außerdem kann man so als Faustregel sagen, je loser die Blätter, wie beispielsweise bei so einem Romana-Salat oder Endivie oder bei einem Krause-Salat, da sind umso mehr gesunde Inhaltsstoffe drin. Also die Pflanze will sich quasi vor Witterung und intensiver Sonneneinstrahlung schützen. Mhm. Und deshalb legt die quasi große Blattstrukturen rum. Und das ist eben bei dem Romana und Endivie anders. Denn das ist, der kräuselt ja so. Mhm. Das heißt, da scheint mehr Sonne drauf. Und je mehr Sonne da drauf scheint und die Blätter abbekommen, umso gesünder ist letzten Endes der Salat. Quasi wie so, er cremt sich ein mit gesunden Stoffen, die uns zugutekommen letzten Endes.
Ja, ne? Schönes Bild. Wie sieht es denn zum Beispiel aus mit, das würde mich auch nochmal interessieren, diesem fertig abgepackten Salat? Weil die haben ja immer den Ruf, nicht so gesund zu sein, weil die ja schon abgepackt sind. Die waren dann ja in der Sonne? Oder waren
also wenn es um die gesunden Inhaltsstoffe tatsächlich geht, ich bin kein großer Freund von Gewalt, ja, ich bin eigentlich Pazifist, aber beim Salat kann man tatsächlich sagen, jo, da macht man mal eine Ausnahme. Wenn man die nämlich choppt und zerhackt, also so klein schneidet, und danach quasi über Nacht in den Kühlschrank stellt oder wie diese verpackten Salate, die es im Supermarkt zu kaufen gibt, da bildet der Salat an diesen Schnittstellen eben wiederum diese sekundären Pflanzenstoffe und herzgesunde Polyphenole aus. Und das bedeutet, dass an dem Tag nach dem Schneiden da 50% mehr von diesen herzgesunden Polyphenole drinstecken.
Cool.
Also das ist quasi wie, man muss sich das vorstellen, als ob die Pflanze verwundet wird und gibt alle Energie sozusagen in diese Wundstellen, um zu überleben. Und das ist letzten Endes wieder gut für uns.
Okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall schon viel über die Blattsalate. Danke für die ganzen Tipps. Okay, Achim, was hältst du denn jetzt zum Beispiel von anderen Salatarten, wie zum Beispiel jetzt dem Kartoffelsalat oder so?
Ja, das ist natürlich auch. Also ich, ganz grundsätzlich möchte ich mal was zur Kartoffel sagen. Das muss endlich mal aufhören mit dieser Kartoffeldiskriminierung. Kartoffeln sind nämlich viel figurfreundlicher und gesünder, als man vielleicht denkt. Mhm. Nur mal so nebenbei, eine Kartoffel hat pro 100 Gramm und roh 70 Kilokalorien. Nur. Also das sind rund 300 Kilokalorien das weniger, ja, als ja, beispielsweise Pasta hat und 200 Kilokalorien weniger als ein Toastbrot hat. Also wenn du dieses Nudelsalat machst, ist zumindest ein Kartoffelsalat schon alle Male besser. Mhm. Und außerdem enthält die Kartoffel auch Ballaststoffe. Und da gibt es Untersuchungen, die zeigen, also beispielsweise von der University Sydney, die sagt, dass eine Kartoffel oder wenn man Kartoffel isst, die halten doppelt so lange satt als beispielsweise das Pasta und beim Weißbrot. Und mit diesem smarten Trick, ne, ihr kennt das ja, Kartoffeln nach dem Kochen kalt werden lassen, ja, über 12 Stunden und so weiter. Was man ja eigentlich bei einem Kartoffelsalat macht, den isst du ja nicht warm, sondern du lässt sie erstmal kalt werden. Und dadurch ist die Kartoffel noch figurfreundlicher, weil sich eben quasi diese resistente Stärke wieder bildet. Und das sind quasi unsichtbare Ballaststoffe, die A, dem Darm wieder gut tun und weniger Kalorien liefern. Also man kann sagen, dass da ein Drittel weniger Kalorien letzten Endes drinstecken. Und wenn man jetzt noch ein, sagen wir mal, ein figurfreundliches Dressing dazu macht und nicht das groß die Mayonnaise nimmt, dann ist das
gar nicht mal so schlecht, wenn man so als schlecht. Beilage zum Grillen.
Noch eine Empfehlung, ich würde tatsächlich die Schale dran lassen. Also auch wenn man Kartoffelsalat macht, die Schale natürlich waschen, kochen, kalt werden lassen und dann in so Stücke schneiden, die Schale dran lassen, weil in der Schale sind auch nochmal, das sind 50% dieser gesunden Polyphenole, die befinden sich in der Schale. Und je kleiner die Knolle ist, ne, umso mehr, umso größer ist der Schalenanteil und umso mehr gesunde Inhaltsstoffe stecken dann letzten Endes wieder drin. So.
Finde ich gut. Also ist ja der Kartoffelsalat gar nicht so doof, wie man ja eigentlich immer denkt. Ne?
Wenn man und weil ich das immer gefragt werde, wenn man immer sagt, wenn die Keime sozusagen so lang sind und so, dann sagt man Solanin und kann Übelkeit und Erbrechen verursachen. Das ist ein Toxin, ein Gift. Mhm. Also man kann so als Faustregel sagen, wenn die jetzt länger als 1 Zentimeter lang sind, dann sollte man die Kartoffel nicht mehr verwenden. Wenn das aber kürzer ist, dieser Trieb, dann kann man die noch guten Gewissens essen.
Cool, danke für die ganzen Tipps. Lass uns doch jetzt erstmal über die Toppings auch noch sprechen, die man sonst noch in den Salat reinklatscht, weil meistens bleibt es ja nicht nur jetzt bei Salatblättern oder bei Kartoffeln zum Beispiel, sondern man kann ja noch ganz andere leckere Sachen reinmachen.
Du kannst natürlich Nüsse drüber geben, ne? Also am besten geröstet, goldgelb, also nicht goldbraun, das ist ganz wichtig. Goldgelb angeröstet und mit so drüber bröseln, man sagt ja eine kleine Handvoll, Nüsse sind sehr gehaltvoll, gesunde Fettsäuren, Ballaststoffe, ist super. Avocado, es gibt da eine Untersuchung der Ohio State University und die hat ergeben, dass eine Scheibe Avocado auf dem Salat, im Salat, wie auch immer, die Aufnahme von dem Beta-Carotin um das 15-fache erhöht und von den anderen Carotinoiden, die da drin stecken, dass man die um das 5-fache steigern kann. Also das liegt wahrscheinlich an den Fetten und an den fettlöslichen Vitaminen und die werden eben besser aufgenommen, wenn man eine Fettquelle hat, eine gute Fettquelle wie beispielsweise die Avocado. Ja. Man kann frische Petersilie darüber geben. Ne? Hat man oftmals so bei den türkischen Salaten und so weiter oder bei den griechischen Salaten. Da ist viel Beta-Carotin drin, Vitamin E, Vitamin C, Vitamin B ist auch super. Ja. Und natürlich Tomaten einfach immer mal mit reinkippen. Und da haben wir ja gelernt, je kleiner die Tomate, umso höher ist im Verhältnis der Gehalt des Lycopins. Und das ist ja wirklich so ein Powerstoff. Also die Mini-Tomaten, die enthalten beispielsweise schon 30% mehr Lycopin als die nächstgrößeren oder die Kirschtomaten, die sind etwas größer sind. So, ja.
Sehr cool. Gibt es denn eigentlich auch so ein paar Power-Kombinationen im Salat? Mhm. Also zum Beispiel von zwei Lebensmitteln oder so, die man dann kombinieren kann, um noch mehr rauszuholen?
Ja, die gibt es tatsächlich. Also es gibt ja verschiedene Gruppen von sekundären Pflanzenstoffen, wobei sich das Gesundheitspotenzial tatsächlich erhöht, wenn man Lebensmittel aus unterschiedlichen Molekülkategorien miteinander mixt. Also es gibt tatsächlich ideale Salatkombinationen, wäre beispielsweise, dass man Chicorée mit Avocado, Möhren, Orange oder Zitrone, das kann auch mal so ein Spritzer Zitronensaft sein, Walnüssen, Olivenöl und Ingwer mixt. Da hat man eigentlich aus jeder Kategorie was dabei. Ich kann es gerne mal wiederholen. Also ein Chicorée beispielsweise mit Avocado, Karotten, Möhren, Orange oder Zitronenspritzer, Walnüsse, ist wichtig, Olivenöl und Ingwer. Und dann hat man quasi aus jeder Kategorie was dabei und hat das größte Gesundheitspotenzial sozusagen. Oder ein Spinat. Man hat ja oft so einen jungen Spinat, den man wunderbar mischen kann. Man Dill und man kann auch Grapefruit. Schmeckt übrigens hervorragend, wenn man das mit in den Salat gibt. Knoblauch, Senf und Cashewkerne. Das sind auch quasi, da hat man alle Molekülkategorien, alle Kategorien an sekundären Pflanzenstoffen. Ist das nochmal Spinat, gemischt mit Dill, Grapefruit, Knoblauch, Senf und Cashewkern. Oder auch die Kartoffeln, wenn man die, kennt man ja mit Rosmarin, dann so ein paar Apfelstücke dazu, Tomaten, also die Mini-Tomaten, ein bisschen Kresse dazu gibt und rote Beete. Auch da hat man das Maximum an Gesundheitspotenzial sozusagen. Da kann man auch mal reinhören übrigens in unsere Folge Food-Vorsätze, die wir im Januar zum Thema Hyperfoods gemacht haben. Und da kann man auch nochmal nachhören, was eigentlich so die besten und gesündesten Lebensmittel sind. Aber diese Kombination, das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, man hat quasi aus verschiedenen Kategorien der sekundären Pflanzenstoffe, die mischt man zusammen und dadurch erhöht sich das Gesundheitspotenzial.
Ja, und dabei schmecken die ja wahrscheinlich auch noch richtig lecker, weil die Sachen, die du aufgezählt hast zusammen, habe ich noch nie ausprobiert, aber hört sich richtig gut an.
Ich habe die einfach mal zusammengeschmissen. Da mag mir jetzt vielleicht ein Koch irgendwie den Podcast um die Ohren hauen, aber zumindest ist es dann sehr gesund. Man kann auch übrigens einen Smoothie da wunderbar draus machen, ne? Wenn man
stimmt,
das hört.
Man
ein Spinat, Dill, Grapefruit, Knoblauch, Senf und Cashew. Oh, okay.
Ihr könnt es ja mal ausprobieren und uns Bescheid sagen.
Wem's schmeckt.
Ja, richtig gut. Gilt das richtige Kombinieren auch, wenn es ums Dressing geht oder... geht da alles nur um Geschmack?
Ja, also bei der Wahl des Öls ist es eben wichtig, dass man auf eine, da kann man wirklich eine gute Ölqualität nehmen. Ne? Also wenn man zum Braten eben Öle nimmt, da sind ja gerade die gesunden Öle, die dann leicht knacken mit diesen Doppelverbindungen, also Omega-3, Omega-6. Und dann wird ein gutes Öl relativ schlecht zu einem schlechten Öl, wenn man das zu heiß erhitzt. Und deshalb ist es gerade wichtig, dass man die benutzt für Salate. Ein Leinöl ist super, von der Fettsäurezusammensetzung. Ein gutes Olivenöl enthält 72% herzgesunde Ölsäure. Auch andere Präventivwirkungen sind da wissenschaftlich erwiesen. Also ich würde ein extra natives Öl beispielsweise nehmen für die kalte Küche, also nicht, dass man das jetzt hoch erhitzt. Und ich würde bei einem Olivenöl immer drauf achten oder bei einem Leinöl auch, dass es in einer dunklen Flasche ist. Das kann man nur immer wieder betonen. Und das nicht jetzt quasi auf die Fensterbank stellt oder so, wo eine hohe Sonneneinstrahlung ist, sondern eher dunkel und kühl lagert. Durch die Sonneneinstrahlung oder wenn es mit Sauerstoff, wenn da zu viel Luft drauf kommt, das aber auch immer gut zudrehen oder vielleicht oben nochmal einen Deckel drauf machen oder eine Plastik, Plastik ist jetzt auch nicht das Beste, aber dass man oben eben einen Schutz noch drüber stülpt, dass da nicht so viel Sauerstoff rankommt, weil dann knacken eben diese Doppelbindung auf. Man sagt, die sind sterisch ungünstig, also die gehen leicht kaputt. Und wenn die dann kaputt gehen, besonders bei diesen guten Ölen, dann ist es eher nicht so gut für unsere Gesundheit. Also dunkle Flaschen, ne? Meistens sind so dunkelgrünen Flaschen schon drin.
Stimmt.
Man kann Walnussöl nehmen, sowohl Omega-6 als auch Omega-3-Fettsäuren, viel zellschützendes Vitamin E. Also kann man gerade für Salatdressings wunderbar nehmen, weil es auch ein tolles Aroma hat. Mhm. Ist allerdings nicht zum Braten geeignet. Ne?
Okay.
Also je gesünder ein Öl ist, desto weniger ist es zum Erhitzen und zum Braten geeignet. Mhm. Was auch toll ist, ein Rapsöl. Ist ja schwierig im Moment, Rapsöl irgendwie so
das
zu kriegen.
Kriegt man
ja
momentan leider
und,
nicht.
Aber hat auch einen hohen Gehalt an gesunden Fettsäuren. Ja, und Rapskernöl geht auch. Man kann auch ein Sonnenblumenöl nehmen.
Das auf jeden Fall.
Hat einen hohen Anteil, also da ist jetzt das Verhältnis der Fettsäuren nicht ganz so günstig, aber einen hohen Anteil von Vitamin E. Auch ein Tipp, man kann ein Olivenöl beispielsweise, ein Leinöl, da kann man einen Schuss Sonnenblumenöl dazugeben. Mhm. Das Vitamin E schützt die Öle und die verderben dann nicht so leicht.
Ah.
Noch ein Tipp dazu, eher die kleinen Fläschchen kaufen bei einem gesunden Öl, die man schnell sozusagen verbraucht, dann werden die auch nicht so schnell ranzig, ja. Und nicht die großen
Kanister
und so, die man aus dem Urlaub da mitschleppt und so und denkt, ui, das habe ich 50 Liter irgendwie tollstes Olivenöl.
Ja. Oh,
also wenn es ranzig riecht, dann sollte man es tatsächlich nicht mehr verwenden, weil dann ist es kein gesundes Öl mehr und eher negativ.
Jo. Okay,
so.
Alles klar. Vielen Dank für diese ganzen Tipps. Lass uns doch mal am Ende ganz kurz einmal schauen. Wir haben ja ganz am Anfang der Folge jetzt schon drüber gesprochen. Salate sind ja jetzt nicht unbedingt gleich Salate. Man tappt ja dann schon oftmals in so Kalorienfallen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe mal irgendwann im Restaurant Caesar Salad bestellt, noch mit Croutons, ganz viel Parmesan und noch dick Soße. Da hat meine Schwester irgendwann zu mir gesagt, du weißt schon, dass du eigentlich auch Penne Arrabbiata essen kannst und theoretisch isst du weniger Kalorien als mit diesem Salat. Und da habe ich gesagt, ja echt, aber das ist ja ein Salat. Das muss ja wenig Kalorien haben. Wo kann man sozusagen beim Salat oder wo tappt man da gerne mal in Fallen?
Ja, es ist klar, die Mayonnaise und so, ne? Oder dass man eine Sahnesoße macht und so. Aber das kann man ja ganz einfach identifizieren, indem man hinten auf die Flasche drauf guckt, wenn man fertiges Dressing kauft, dass der Fettgehalt eben nicht so hoch ist und auch der Zuckergehalt. Also manchmal sind es tatsächlich auch echte Zuckerfallen. Es gibt aber auch leichte Dressings da, die man fertig kaufen kann. Oder du machst es am besten selbst, ne? Also ein Joghurt-Dressing kann man einfach selbst machen. Ein bisschen Pfeffer, Salz, Spritzer, Zitrone, fertig. Und wir haben ja auch gelernt, Spritzer, Zitrone gar nicht so schlecht in der Kombination, was so diese Moleküle betrifft, sekundäre Pflanzenstoffe. Ja, und natürlich, dass man halt jetzt nicht unbedingt die Speckwürfel oder den Hartkäse und so ein paniertes Hühnchen und den Thunfisch und Öl da drauf hat und ja, so und ja, oder ja. Croutons. Da kann man vielleicht wirklich ein paar Nüsse, Sonnenblumenkerne oder so nehmen, Kürbiskerne. Es gibt auch einen guten Räuchertofu, den man da drüber tun kann. Ein mageres Geflügelfleisch oder ein Hähnchenfleisch oder so. Das leuchtet aber eigentlich ein. Aber am besten ist immer, wenn man da so ein bisschen Detektiv spielt und hinten einmal auf die, auf die Nährwertangaben achtet.
Cool. Und jetzt nochmal zum Schluss. Gibt es eigentlich Erkenntnisse, dass man Salate lieber Mittag statt abends essen sollte?
Also das hört man tatsächlich oft, dass es gerade abends angeblich zu Verdauungsbeschwerden kommt, weil es im Magen gärt oder dass er den abends schlechter verdaut. Also ich würde tatsächlich sagen, natürlich, ein Salat ist schlechter verdaulich, weil es einen hohen Ballaststoffgehalt hat und der Magen ganz schön was zu tun hat. Und das ist natürlich was, was die Nachtruhe dann stört, wenn wir dann nachts dann den Salat verdauen. Wir sind auch nicht mehr so an diese hohen Gehalte an Ballaststoffen gewöhnt. Wir müssen uns da langsam wieder so ranführen. Ballaststoffe sind gesund, ja, also das ist jetzt nichts Ungesundes, nur wir kommen damit nicht mehr klar. Wir haben uns ja über die Jahre so runtergefuttert, ne? Wir kommen ja zu Jäger- und Sammlerzeiten von 150 Gramm Ballaststoffen am Tag. Und wenn wir im Moment auf diese WHO-Empfehlung von 30 Gramm kommen, ist es schon viel. Wir essen aber so im Schnitt eher 15 Gramm, das ist relativ wenig. Und da hat sich halt unser Mikrobiom angepasst. Und wenn wir jetzt mehr essen, dann müssen halt die Mikroorganismen, die da sind, die Aufgabe übernehmen, die vorher viel mehr Mikroorganismen übernommen haben und eine breitere Wiese. Und das führt halt dazu, dass wir tatsächlich Probleme bekommen. Das soll aber jetzt nicht abschrecken, den Salat irgendwie zu essen, sondern dass man sukzessive versucht, den Ballaststoffgehalt, also über Vollkornprodukte beispielsweise, über Hülsenfrüchte, über Gemüse, aber auch halt quasi über den Salat, dass man den sukzessive nach oben fährt, dass man auch mit einer höheren Ballaststofflast sozusagen klarkommt. Und das sagt ja auch der Name Ballaststoffe. Ne? Ist ja Ballast. Ne? Aber es ist tatsächlich wichtig und gesund für das Mikrobiom, weil sich die davon ernähren. Und je besser die Versorgung ist, desto günstiger ist es. Es ist nur eine Überforderung, die uns dann letzten Endes zu schaffen macht.
Okay, cool. Ja, vielen Dank, Achim. Du weißt, aber wir sind natürlich noch nicht am Ende der Folge angekommen. Unsere Frage der Woche wartet noch auf uns.
Die Frage der Woche.
Und die kommt diesmal von Tina. Sie will wissen, wann der perfekte Zeitpunkt ist, um einen Espresso nach dem Essen zu trinken. Und um aus dem Mittagstief sozusagen zu kommen, direkt danach oder sollte man doch noch etwas warten? Was sagst du
immer.
Dazu?
Immer. Die Italiener würden auch sagen, immer Espresso. Also ich trinke immer gern Espresso und dann auch echt reichlich und häufig. Die Frage ist jetzt hier, ob man dem vor oder nach dem Essen trinken sollte. Ich würde es empfehlen, danach zu tun, weil natürlich hat es auch eine Wirkung auf die Peristaltik, also ist auch verdauungsanregend, ein Espresso. Ich würde nur darauf achten, dass man da eben keinen Zucker reingibt oder wenn, dann eben nur den Zucker nach dem Essen direkt, weil dann hat man eh schon eine Insulinausschüttung. Wenn ich jetzt den Espresso zwischendurch trinke und gebe da ein bisschen Zucker rein, dann denkt der Körper, da kommt jetzt eine große Zuckerladung, dann schüttet er viel Insulin aus. Und viel Insulin wissen wir ja, das heißt gebremste Fettverbrennung letzten Endes und dass man dann schnell müde wird. Und dann ist auch so ein Espresso, kann da kontraproduktiv sein, dass man dann eben quasi schnell aktiv wird und die Anregung spürt, aber dann auch schnell wieder in so ein Loch fällt, weil das Insulin ist dann vorhanden und es greift dann auf den Blutzuckerspiegel zurück und baut den ab und dann fällt man sozusagen in so eine Ermüdung.
Klar, liebe Tina. Wir hoffen, Achim hat die Frage für dich sehr gut beantwortet und schickt uns gerne weiter.
Was hast du hoffst? Da gehe ich mal schwer von aus.
Ja, Achim beantwortet eure Fragen immer sehr gut. Okay, ich würde wie immer einmal die Folge nochmal kurz zusammenfassen, beziehungsweise das, was bei mir hängen geblieben ist. Also, die dunkleren Sorten enthalten mehr gesunde Inhaltsstoffe als hellere Sorten. Lollo Rosso ist zum Beispiel immer eine Top-Auswahl.
Lollo Rosso, wie der Frank gesagt.
Aber auch spannend fand ich, dass die äußeren Blätter, die wir ja oft wegschmeißen, ich zum Beispiel auch durch die Sonnenbestrahlung und Witterung nochmal richtig viele gesunde Inhaltsstoffe bilden. Und Salatblätter kleinschnippeln ist auch immer eine gute Idee, weil der Salat dadurch an den Schnittstellen nochmal viele gesunde Inhaltsstoffe bekommt. Und Toppings zum Beispiel Nüsse, Avocado, Tomaten, Petersilie, alles super. Und kaltgepresste Öle unbedingt für Salate als Dressing benutzen.
Hast du recht.
Ja, super.
Hast du recht.
Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Und wenn ihr unter euren Freunden und Freundinnen natürlich noch irgendwelche Salatfans habt, dann schickt ihnen doch gerne mal diese Folge zu. Und ihr wisst Bescheid, solltet ihr noch weitere Fragen haben, wie zum Beispiel Tina, dann schreibt sie uns gerne. Steht nämlich auch bald wieder eine neue Q&A-Folge an.
Juhu.
Entweder über Instagram oder an unsere E-Mail isso@edeka.de. Wir freuen uns, von euch zu lesen.
Ist so.
Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lo, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen. Denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers.
Cheers.